Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wäge Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, denk unbedingt ans Abo. Also ich bin ziemlich sicher, du hast mindestens auch eins bei dir in der Küche zu Hause stehen. Es geht um Öl, Olivenöl, Leinöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl zum Beispiel. Die Auswahl an Ölen im Supermarkt ist ja ziemlich groß und natürlich je nach Verwendungszweck muss oder sollte man auch ein anderes Öl benutzen. Wir schauen uns heute mal eins der Öle ganz genau an und zwar das Sonnenblumenöl. Unter den meistgenutzten Ölen hier bei uns in Deutschland liegt es aktuell auf Platz 2 und zwar gefolgt hinter Rapsöl und noch vor dem Olivenöl. Ich habe im Haus halt auch eines da. Tatsächlich muss aber gestehen, dass ich es wirklich kaum benutze. Ganz selten mal zum Backen, ab und zu mal zum Braten, wenn es Pfannkuchen gibt. Zuckerfrei natürlich. Warum ist das so? In erster Linie, weil Sonnenblumenöl ja nicht den besten Ruf hat und ja allgemein eher als ungesund gilt. Außerdem schmeckt mir persönlich Olivenöl einfach viel besser. Und wir haben ja gelernt, mediterrane Küche kann sehr gesund sein und da gehört Olivenöl auch mit dazu. Aber stimmt das überhaupt? Ist Sonnenblumenöl wirklich so ungesund? Immerhin kostet es teilweise nur ein Fünftel von Olivenöl, ist also deutlich günstiger zu haben. Und das ist doch eigentlich ein sehr guter Vorteil, oder? Hat der günstige Preis vielleicht auch irgendwas mit schlechter Qualität zu tun? Wir finden es heute gemeinsam raus und ich sag dir wie immer, Sonnenblumenöl machen oder lassen. Schon vor mehreren tausend Jahren wurde Sonnenblumenöl in Nordamerika benutzt und genutzt und vermutlich durch spanische Entdecker dann zu uns nach Europa gebracht. Also die Sonnenblume wurde zu uns gebracht. In den letzten Jahrzehnten ist die Ölproduktion doppelt so schnell gewachsen wie die globale Landwirtschaft. Sonnenblumen, Palmen, Soja, Rapsöle, die machen insgesamt 3/4 der weltweiten Ölproduktion aus. Und damit gehört Sonnenblumenöl zu den meistproduzierten Ölen auf der ganzen Welt. Schlecht kann es ja dann eigentlich nicht sein, oder? Bevor wir das Öl im Supermarkt kaufen können, wird es aus Sonnenblumenkernen gepresst. Bei kaltgepressten Ölen darf die Temperatur dabei 37 Grad nicht überschreiten. Anschließend wird dieses Öl noch gefiltert und kommt dann schon in die Flasche. Also eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Es gibt aber auch durchaus raffinierte Sonnenblumenöle. Da wird das Öl dann mit viel Wärme und viel Druck aus den Samen gepresst und anschließend wird mit Hilfe von chemischen Lösungsmitteln wie Hexan oder mit Leichtbenzin noch jeder Rückstand rausgelöst. Das klingt erstmal nicht so lecker und tatsächlich muss das Öl anschließend auch erstmal wieder genießbar und gesundheitlich unbedenklich gemacht werden. Es wird gereinigt, entschleimt, entsäuert, geblichen und desodoriert, so heißt das, also komplett von unerwünschten Stoffen befreit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig gesund und appetitlich klingt das Ganze für mich nicht. Die meisten günstigen Sonnenblumenöle im Supermarkt sind eben genau das, raffiniert. Achte mal drauf beim nächsten Einkauf oder guck mal in deinem Schrank, ob auf deinem Sonnenblumenöl kaltgepresst oder raffiniert steht. Aber ganz unabhängig von Herstellungsprozessen, was ist denn drin im Sonnenblumenöl und was spricht für das Sonnenblumenöl und was eventuell auch dagegen? Ja, neben den Vitaminen B, D und E enthält Sonnenblumenöl vor allem mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäure, nämlich zu 65-75%, wobei der Hauptanteil auf die essentielle Fettsäure Linolsäure entfällt und zu 20-40% aus einfach ungesättigten Fettsäuren, hauptsächlich der Omega-9-Fettsäure. Ja, mit diesen Infos kannst du jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich auch nicht, habe nachgelesen. Wichtig zu wissen ist hier auf jeden Fall, Omega-3 wirkt entzündungshemmend, während Omega-6 eher entzündungsfördernd ist. Trotzdem braucht unser Körper beides, idealerweise in einem Verhältnis 5:1, also mehr Omega-3 als Omega-6. Und genau andersrum leider, als es im Sonnenblumenöl ist. Da hätten wir also schon mal den ersten Nachteil. Die Zusammensetzung der Fettsäuren ist nicht wirklich ideal. Problematisch soll vor allem die Linolsäure sein, die entzündliche Prozesse in unseren Körpern fördern kann und dadurch auch einige gesundheitliche Nachteile bringt. Allerdings ist diese Theorie, trotz zahlreicher Forschung irgendwie noch nicht richtig bestätigt. Nicht ideal ist natürlich auch die Verarbeitung des Sonnenblumenöls, also dieser Raffinationsprozess, der macht das Öl zwar sehr gut erhitzbar, kann es also auch bei hohen Temperaturen braten, aber es können immer noch chemische Lösungsmittel und andere Zusatzstoffe drin sein. Besser und viel gesünder sind deshalb kaltgepresste oder schonend hergestellte Öle. Die sind zwar ein bisschen teurer, nicht so lange haltbar, haben aber mehr Vitamine und sind eben auch hier freier von zugefügten Zusatzstoffen. Raffinierte Öle, die können auf jeden Fall auch Probleme für Menschen mit Diabetes bedeuten, weil der Blutzuckerspiegel durch entsprechendes Sonnenblumenöl sehr schnell nach oben schießen kann. Eine Untersuchung von Ökotest hat übrigens gezeigt, dass fast alle Sonnenblumenöle mit Mineralölbestandteilen belastet waren. Das wird zwar auch in anderen Ölen immer wieder gefunden, zählt aber natürlich auch mit auf die Negativseite. Jetzt kommen wir mal zu dem Pro. Was spricht denn für das Sonnenblumenöl? Also es hat im Vergleich zu Oliven oder auch zum Rapsöl einen sehr guten Vorteil. Es lässt sich sehr hoch erhitzen, ohne zu verbrennen oder schädliche Stoffe freizusetzen. Das gilt allerdings nur für die raffinierten Sonnenblumenöle, weil da eben alle Stoffe entfernt werden, die verbrennen könnten und auch eventuelle Schadstoffe besser rausgefiltert wurden. Welche Nachteile wiederum raffinierte Öle haben, habe ich ja gerade schon erwähnt. Was gibt's noch für Vorteile? Naja, Sonnenblumenöl ist ein super Lieferant für Vitamin E. Es enthält immerhin doppelt so viel davon wie Rapsöl. Schon in 10 Gramm, das ist so ungefähr ein Esslöffel voll, steckt knapp die Hälfte des durchschnittlichen Tagesbedarfs eines Erwachsenen. Der Geschmack ist außerdem ziemlich neutral, wodurch du Sonnenblumenöl eben sehr vielfältig nutzen kannst. Auch ein Pluspunkt ist, dass das Öl oft aus europäischem Anbau stammt. Es braucht keine langen Transportwege. Das gilt zwar auch für einige andere Öle, aber eben nicht für alle. Daher kommt das bei mir auf jeden Fall mit auf die Pro-Liste. Was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Solltest du Sonnenblumenöl also in deine Ernährung einbauen oder lieber die Finger davon lassen? Ich sage klares Machen zu Sonnenblumenöl mit dem Zusatz in Maßen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Sonnenblumenöl zu benutzen, nur solltest du es damit auch nicht übertreiben. Generell ist kaltgepresstes Öl besser und ich würde dir auch zu Bio raten, das gilt aber generell für alle Öle. Möchtest du das Öl zum Braten nutzen, also für hohe Temperaturen, dann ist das raffinierte Öl tatsächlich besser geeignet. Das Sonnenblumenöl, das in Fastfood oder Fertigprodukten steckt, ist meist raffiniert und nicht von besonders guter Qualität. Daher solltest du auf stark verarbeitete Lebensmittel mit Sonnenblumenöl eher verzichten. Vielleicht wechselst du deine Öle ab und zu auch mal durch, so ernährst du dich auf jeden Fall abwechslungsreich und ausgewogen. Damit fährt man immer am besten. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Beim nächsten Mal geht's um die Osteopathie. Mit Hilfe von Massagetechniken, Dehnungen und speziellen Einrenkbewegungen sollen Verspannungen gelöst werden. Ob das wirklich hilft oder am Ende vielleicht sogar noch größere Schäden anrichtet, das klären wir in der kommenden Folge. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Bei Fragen, Wünschen, Anmerkungen, Kritik immer her damit an machen oder lassen@rtl.de.